Guten Morgen. Als ich noch so jung war wie ihr, die ihr uns Kinder beschert habt, so Babys in letzter Zeit, da habe ich mal eine Talkshow im Fernsehen gesehen. Und da ging es um das biblische Christentum. Das hat mich damals interessiert, weil ich war gerade frisch bekehrt. Und da gab es eine Pro- und eine Kontra-Fraktion. Und von der Kontra-Fraktion, da sprach jemand, das war der Meeresforscher Hans Hass, vielleicht kennt ihr noch jemand von den Älteren, und der sagte drei Wörter, und die habe ich mir echt gemerkt, weil der hat nämlich das Christentum beschrieben, und hat er gesagt, Freude im Leiden. Freude im Leiden, hat er gesagt. Gut, wir werden uns später nochmal am Ende der Predigt damit beschäftigen, was davon zu halten ist, aber wir wollen uns jetzt unserem Text zuwenden. Ihr könnt schon mal aufschlagen, und zwar Lukas 24, Verse 44 bis 49. Und ich werde heute eine ganze Menge Bibelstellen vorlesen. Ich empfehle euch nicht zu versuchen, alle mitzuschlagen. Das wird sonst ziemlich lang dauern. Und ich denke, ihr könnt zuhören, aber ihr könnt auch nachschlagen. Aber vielleicht schafft das nicht. Ja, okay. Aber diese Bibelstelle solltet ihr aufgeschlagen lassen, weil darum geht's heute. Und wir sind im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, und das ganze Drama, was sich 23 Kapitel lang durch das Lukas-Evangelium gezogen hat, kommt jetzt zum Höhepunkt. Der Auferstandene ist, Jesus ist auferstanden und ist erschienen. Und das haben wir letzte Woche in der Predigt gehört, dass Jesus durch die verschlossene Tür zu den Jüngern kam, und sie wurden Zeugen seiner Auferstehung. Und sie wurden auch diejenigen, die die Merkmale seines Auferstehungsleibs gesehen haben. Und heute geht es um die Verse 44 bis 49. Ihr könnt sitzen bleiben, ich lese die mal vor. Er aber sagte zu ihnen, und zwar er, der Auferstandene, ne? Er war auferstanden, und das bezieht sich auf die Auferstehung, was er jetzt sagt. Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Mose und in den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Das Kapitel 24, in dem wir uns ja befinden, in dem letzten Kapitel, seit 1. Januar sozusagen, oder seit der 1. Januar-Predigt, sind wir in diesem Auferstehungskapitel. Da geht es um die Auferstehung, und das Kapitel 24 hat auf der einen Seite geschlossene Dinge und auf der anderen Seite geöffnete Dinge. Geschlossen waren insbesondere die Herzen der Menschen, der Jünger. Die Frauen, ganz am Anfang, Kapitel 24, sie suchten den Toten, aber er war lebendig. Sie hatten nicht auf das geachtet, was er vorher gesagt hatte. Als sie dann zurückkamen zu den Jüngern und ihnen berichteten, dass sie Engel gesehen hatten und gesagt bekamen, er ist auferstanden, haben die Jünger gesagt, Geschwätz. Ja, haben sie nicht geglaubt. Ihre Herzen waren verschlossen. Und dann, als die zwei Jünger unterwegs waren Richtung Emmaus, und Jesus gab sich noch nicht zu erkennen, aber Jesus war zu ihnen gekommen, da sagten sie, wir hatten gehofft, dass er der Erlöser Israels ist. Sie glaubten noch nicht. Ja. Und dann, als Jesus durch die verschlossene Tür zu den Jüngern eindrang, da glaubten sie, er wäre ein Geist. Sie waren voll Freude, aber auch voll Unglauben. Also die Herzen waren noch verschlossen. Die Herzen waren verschlossen bis zum Vers 45, den wir heute hier haben. Aber das Kapitel 24 spricht auch von den geöffneten Dingen. Gott hat großartige Dinge geöffnet, und ja, das ist deshalb eine großartige Passage, die wir letzte Woche schon gehört haben und vorletzte und vorletzte und diese. Ja, das ist einfach großartig. Und am Anfang öffnete er das Grab. Das Grab war geöffnet. Dann unterwegs, die Emmaus-Jünger waren mit ihm unterwegs, da öffnete er ihm die Schrift, gab sich aber noch nicht zu verstehen. Dann öffneten sie das Haus und nahmen ihn rein. Jesus war dann bei ihnen, saß mit ihnen zu Tisch und brach das Brot und dann öffneten sich ihre Augen. Ja? Und am Ende, nächste Woche, weiß nicht, ob der Ewald da ist, aber der predigt nächste Woche laut Plan, laut meinem Plan. Der ist vielleicht ein bisschen alt, das weiß ich nicht. Aber dann geht es um den geöffneten Himmel. Und Jesus ging in den Himmel hinein. Und heute geht es in den Versen 44 bis 49, und zwar mittendrin steht das, oder eher am Anfang, Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis. Und das ist eine sehr interessante Stelle, weil bis zu dem Moment war das Verständnis noch nicht geöffnet. Welches Verständnis? Hatten sie noch nicht erkannt, dass Jesus der Christus war? Doch, das hatten sie schon erkannt. Aber dass der Christus leiden müsse und am dritten Tage auferstehen müsse, wie es hier steht im Vers 46, das hatten sie noch nicht verstanden. Und dieses Verständnis öffnete er ihnen und es war die ganze Zeit vorher verschlossen und danach die ganze Zeit in der Bibel geöffnet. Ja, bevor ich euch verrate, wie der Titel der Predigt heißt, der Sebastian weiß es aber schon, aber ansonsten vielleicht noch niemand, möchte ich mal kurz zu dem Proto-Evangelium kommen. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff was anfangen könnt, aber es wird so genannt von einigen. Und zwar, es steht in 1. Mose 3, Vers 15, ganz am Anfang, nachdem der Sündenfall geschah und nachdem ja die Rechtsordnung Gottes gebrochen war und irgendwas passieren musste, da war dann die Schlange und da war die Frau und da sprach Gott, also in diesem sozusagen Vorgängerevangelium, wie es genannt wird, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen, Nachkommen, und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Also hier wird schon mal so vorangekündigt, dass alles, was in der Bibel steht, nämlich dieser kosmische Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und zwischen Gott, dem Herrn des Lichts. Und hier geht es darum, da wird schon angedeutet, dass Gott in diesem Kampf triumphieren wird. Und die Frage ist, durch was triumphierte Gott? Was war sozusagen das Mittel, durch das er triumphierte? Triumphierte er vielleicht durch Waffengewalt? Oder durch Nachsicht, dass er einfach sagte, das, was ihr getan habt, ist vergessen, ich kehre das unter den Teppich. Oder vielleicht durch Technik oder durch was triumphierte er? Das könnte man bestimmt mehrfach beantworten, aber hier in dem Text heißt es, er triumphierte durch Leiden und er musste leiden und musste auferstehen. Und diese Predigt heißt also Triumph durch Leiden. Und es sind drei Punkte. Und zwar drei Hauptpunkte. Erstens, Triumph durch Leiden prophezeit im Alten Testament. Zweitens, Triumph durch Leiden demonstriert durch Jesus. Und drittens, Triumph durch Leiden verkündet durch die Jünger. Und ihr werdet sehen, dass, das war einfach so. Das war in der Vergangenheit, wurde das verkündet. Jesus hat es gezeigt und die Jünger dann in der Zukunft verkündeten es auch. Es ist interessant. Kommen wir zum ersten Punkt, prophezeit, also Triumph durch Leiden, prophezeit. Es ist interessant, dass im 24. Kapitel, was wir ja gerade im Moment durchgehen, dass da dreimal das Wort musste steht. Es musste etwas sein. Und jeweils bezieht sich das auf die alttestamentlichen Schriften, die mussten sich erfüllen, weil es im Alten Testament schon stand. Also, Vers 7, als der Engel zu den Frauen sprach, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Er musste leiden und dann der Triumph der Auferstehung. Die Emmausjünger, als Jesus zu ihnen sprach, sich noch nicht zu erkennen gab, Verse 26, 27 in dem gleichen Kapitel, musste nicht der Christus, sagte er ihnen, dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und dann in unserem Vers haben wir gerade vorhin gelesen, Vers 46, da hat ja Jesus sich auch auf die Schriften bezogen, hat gesagt, der Christus musste leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und Ich lese euch jetzt noch drei Verse aus Jesaja 53 vor. Das ist natürlich die typische Stelle im Alten Testament, wo der leidende Messias nochmal vorgestellt wurde. Ganz bekannte Stelle, auf die sich das Neue Testament immer wieder bezieht. Vers 3 in Kapitel 53. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Der leidende Christus wurde im Alten Testament von den Schriften vorhergesagt. Verse 10 und 11 des gleichen Kapitels. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Er wird triumphieren, aber nach dem Leiden. Deswegen Triumph durch Leiden. Nun, bevor ich jetzt zu dem nächsten Punkt komme, dass Jesus auch diesen Triumph durch Leiden dargestellt hat und demonstriert hat, möchte ich kurz mal darüber sprechen, wie in unserer Welt das Thema Leiden angenommen wird. Weil Leiden in dieser Welt, wie das schon bei Hans Hass war, der hat sich gesagt, der hat gesagt, Freude im Leiden, das ist nicht meine Sache. Also ich möchte nicht mich freuen im Leiden, sondern ich möchte lieber das Leiden weghaben. Und so ist es heute natürlich auch. In unserer Zeit möchte man das Leiden abschaffen. Leiden soll nicht mehr sein. Und das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, so zu denken. Wer möchte schon ein Kind leiden sehen oder einen Greis leiden sehen? Leiden ist nicht schön. Ja, und deswegen wollen wir ganz gerne das Leiden ausblenden oder am liebsten überwinden. Und unsere Gesellschaft hat es in den letzten, 60, 80 Jahren echt gut geschafft, das Leiden ziemlich, sagen wir mal, abzuschaffen. Es ist halt nicht ganz abgeschafft. Die Selbstmordrate ist schlimmer als je zuvor. Also irgendwo ist doch noch Leiden übrig. Aber ja, der Hunger zum Beispiel ist ziemlich gut überwunden worden. Ja, oder ja, Schmerzen. Also die Schmerzen, die man früher bei einer Operation hatte oder überhaupt, die sind ziemlich gut, betäubt worden. Oder Langeweile. Das Leiden der Langeweile versucht man heute auch auszublenden. Also grundsätzlich ist unsere Gesellschaft dem Leiden gegenüber ganz anders eingestellt. Das Evangelium, Triumph durch Leiden, das passt in unsere Zeit gar nicht rein. Und wir sind natürlich davon auch irgendwo beeinflusst. Wir sind ja Kinder unserer Zeit und irgendwie beeinflusst uns das schon. Und deswegen ist es gut, denke ich, dass wir darüber heute sprechen. Und das ultimative Leiden ist der Tod, würde ich sagen. Oder viele Leute denken das vielleicht. Und die Firma Calico, das ist eine Google-Tochter, die forschen an der Unsterblichkeit, an der Verlängerung des Lebens. Und das ist eine große Sache im Silicon Valley, dass der Mensch einfach versucht, vielleicht auch in der Symbiose mit der Technik irgendwo durchzudringen zur Lebensverlängerung und irgendwann vielleicht auch zur Unsterblichkeit. Man forscht daran und die Gelder, die wir vielleicht durch unsere Suchanfragen generieren, die werden da investiert. Es gibt heute einen Historiker, der Weltstar unter den Historikern genannt wird. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der kommt aus einer Stadt, die kam hier auch in unserem Text vor. Und zwar Yuval Noah Harari. Also er hat einige Bücher geschrieben über die Vergangenheit und über die Zukunft, in denen er seine Sicht der Dinge darstellt. Er hat einen sehr scharfen Verstand und er ist der Überzeugung, dass der Homo sapiens sich abschafft und dass eine neue menschliche Rasse entsteht, kreiert durch die Technik, durch den Mensch, der Gott geworden ist. Sein Buch Homo Deus, das heißt Menschengott, hat aber nichts mit Jesus zu tun, sondern er ist sehr antichristlich eingestellt. Dieses Buch erklärt, und ich bringe jetzt gleich ein Zitat, aufbauend auf der Charta der Vereinten Nationen, die 1945 in San Francisco verkündet wurde, Recht auf Leben. Und dazu schreibt er, Zitat, da der Tod eindeutig gegen dieses Recht verstößt, ist er ein Verbrechen gegen die Menschheit. Und deshalb sollten wir den totalen Krieg gegen ihn führen. Und er ist nicht irgendeiner. Er ist der in Wissenschaftskreisen als der Historiker schlechthin angesehen wird. Er glaubt daran, und das ist gar nicht unrealistisch, was er sagt, dass der Mensch sich abschaffen will und eine neue Rasse gestalten will, wenn nun Gott das zulassen würde. Ja? Wir sehen also hier, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, da ist ein Rollentausch erfolgt. Ja? Der Mensch, der Verbrecher-Mensch, macht sozusagen Gott zum Verbrecher, den heiligen Gott. Ja? Versteht ihr? Also wenn man sagt, der Tod ist ein Verbrechen, dann ist es nicht mehr weit zu sagen, Gott ist ein Verbrecher, weil er hat nämlich den Tod verantwortet. Aber Gott ist gnädig, kein Verbrecher. Das erinnert uns an Golgatha, und wir kommen jetzt auch zu unserem zweiten Punkt, Triumph durch Leiden demonstriert. Das erinnert uns an Golgatha, weil da Jesus, der, der die Gnadengabe des ewigen Lebens verkündete und darstellte, er wurde zum Verbrecher gemacht und er musste am Ende den Lohn für die Sünde bezahlen. Und es war tatsächlich so, Jesus wollte in das Gefängnis des Todes gehen. Wir hatten heute Morgen schon darüber gesprochen. Ja. Jesus ist da freiwillig in das Gefängnis des Todes hineingegangen, in diese Zelle. Er wollte den Sündern einen Besuch abstatten in der Zelle des Todes. Und er identifizierte sich mit der Sünde. Der Christus musste in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden. Er musste leiden, das war so festgelegt. Und er hat sich von seinen Feinden in diese Zelle des Todes einschleusen lassen. Die haben es nicht gemerkt. Die haben ihn da hineingeführt, wo er hin wollte. Er wollte in den Tod hinein, um die Zelle des Todes von innen zu öffnen. Ja? Aus dem Tod heraus hat er den Tod aufgebrochen. Denn, wie Petrus in seiner Pfingstbotschaft sagt, es war unmöglich, dass der Tod ihn festhalten hätte können. Ja? Und so hat er ausgerufen, Befreiung für die Gefangenen und Freiheit für die Zerschlagenen. Ja, der Tod war überwunden und er hat seine Feinde überlistet. Sie dachten, sie hätten einen großen Sieg errungen und hätten ihn in den Tod hineingesperrt und dachten natürlich, Tod ist Tod, das war schon immer so, aber es war nicht so. Jesus ist von den Toten auferstanden, hat triumphiert und hat durch seinen Triumph ja das Leiden überwunden. Genau, und wir kommen schon zum dritten Punkt, und zwar Triumph durch Leiden verkündet. Ich lese noch mal kurz aus unserem Text, ihr habt den vor euch. So steht es geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden, beginnend in Jerusalem, ihr aber seid Zeugen davon. Vers 47 ist das und Vers 48. Und wir sehen also, dass Jesus, der demonstrierte, wie der Tod überwunden wurde und wie er durch Leiden diesen Triumph bewirkte, dass Jesus diese Botschaft verkündete, und jetzt gab er den Auftrag, dass diese Botschaft auch von den Jüngern verkündet werden sollte. Ihr seid Zeugen hiervon, sagte er. Und wenn wir uns jetzt mal die Apostelgeschichte kurz angucken, ich werde jetzt mal drei Stellen vorlesen, dann stellen wir fest, dass genau das von den Jüngern getan wurde. Sie gingen in alle Welt und verkündeten das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Kapitel 3, Vers 18, so aber hat Gott erfüllt, sagte der Petrus, nachdem er den Gelähmten geheilt hatte, so aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündet hat, dass sein Christus leiden sollte. Paulus in Thessaloniki, Kapitel 17, Vers 3, er tat ihnen die Schrift auf und legte ihnen dar, der Christus musste leiden und auferstehen von den Toten, und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und dann Paulus vor Agrippa, als er den Glauben und sich verteidigte, Kapitel 26, Vers 23, er erklärte ihm, dass Christus leiden müsse und als erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Also diese Botschaft, die Jesus ihnen hier in Vers 46 übertragen hat, die haben sie treu weitergegeben und sie waren nicht mehr ängstlich. Und diese Botschaft, und ich nenne sie Triumph durch Leiden, das braucht ihr euch vielleicht nicht merken, weil das ist jetzt keine neue Theologie. Das ist nur ein Kommentar, was das Evangelium ist. Das Evangelium ist Triumph durch Leiden. Ja, Jesus hat gelitten und hat dadurch den Sieg für uns erlangt. Und es ist vielleicht ganz gut, diese Phrase Triumph durch Leiden sich mal zu bedenken, weil wir dadurch verstehen, was hier eigentlich passiert ist. Manchmal, ja, redet man viel von etwas und versteht es vielleicht gar nicht. Ja? Diese Botschaft von der Auferstehung, die sie ja auch verkündeten, von dem auferstandenen Jesus, die ist wunderbar. Und die ist echt glaubhaft. Also wenn ich die mit den Fabeln dieser heutigen Zeit, wo es um die Errettung der Menschheit und um das Paradies auf Erden vergleiche, die Botschaft von Christus, das Evangelium, ist total glaubwürdig für mich. Ja? Also wo ist ein Gott, der auferstanden ist? Wo ist ein anderer Gott, der auferstanden ist? Und der seine Auferstehung angekündigt hat, etliche Male. Und wo ist ein Gott, dessen Auferstehung hunderte Jahre zuvor angekündigt wurde? Und dann sehen wir, wie die Apostel und die Jünger, die Apostel, wie sie das aufgeschrieben haben alles, also diese ganzen Geschehnisse in den Evangelien, die waren so ehrlich. Ist euch schon mal aufgefallen, wie ehrlich die waren? Also normalerweise Geschichtsschreibung, da redet man immer das Positive von sich und das Schlechte von den Gegnern. Ja, die haben sich voll irgendwie lächerlich gemacht. Ihre Blamagen haben sie aufgeschrieben. Der Petrus hat ganz viel abbekommen. Ja, aber das war kein Problem. Jesus ist für ihn gestorben und das war kein Problem. Und dann die Jünger, ja, haben den Auferstandenen gesehen. Sie haben ihn gefühlt. Sie haben gesehen, wie er gegessen hat vor ihnen. Und diese Erfahrung war für sie so real, dass sie alle in den Tod gegangen sind. Ne? Wir haben es gehört, vor einigen Wochen hat Mike gepredigt, 11 von den Jüngern sind den Märtyrertod gestorben. Warum? Weil sie fest davon überzeugt waren, Jesus ist auferstanden. Wir haben es erlebt, wir sind Zeugen. Und das, was wir gesehen haben, das müssen wir zur Not auch mit unserem Tod bezeugen. Und das haben sie getan. Okay. Frage, die sich ja vielleicht hierbei stellt. Die Jünger wurden also mit dieser Botschaft, mit dem Evangelium beauftragt. Konnten sie denn vielleicht auch durch ihr Leiden den Triumph bewirken? Wenn man sich das jetzt mal fragt, hatten sie jetzt eigentlich den Auftrag, also auch durch Leiden zu triumphieren? Also dazu müssen wir sagen, Jesus ist der Sohn Gottes und der Einzige, der von Gott, sagen wir mal, mit dieser Aufgabe betraut wurde, dass er die Menschheit retten sollte. Und dazu kann kein Jünger und kein Apostel irgendwas dazu beitragen. Ist klar, ne? Also, die Jünger haben die Todeszelle nicht öffnen können. Da hätten sie noch so viel leiden können. Das hätte gar nichts gebracht. Aber nichtsdestotrotz sind sie Nachfolger von Jesu Leiden und von dem Gang ans Kreuz. Jesus hat gesagt, wer nicht ans Kreuz geht oder wer sich nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, kann nicht mal ein Jünger sein. Und so hat Jesus sie auch schon vorbereitet, auch in der Bergpredigt, Matthäus 5, 10, 12, glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Also Jesus hatte sie vorbereitet, zu der Zeit hatten sie das Verständnis noch nicht geöffnet, aber sie haben es gehört und haben es aufgeschrieben, aber er hat gesagt, also dieses Leiden für mich, gerade wenn ihr verfolgt werdet, das ist nicht schlimm. Das ist Freude, hat er gesagt. Ne? Ist nicht ganz einfach zu nehmen, aber ist so. Ich gebe euch jetzt noch drei Beispiele aus der Apostelgeschichte beziehungsweise aus Philippa, wie die Jünger diese Botschaft auch von der Buße und von der Vergebung verkörperten und wie sie tatsächlich auch Freude im Leiden und Triumph im Leiden, weniger durchleiden, aber im Leiden erlebten. Ja, die Jünger bekamen ja das Verständnis geöffnet. Also Jesus öffnete ihnen das Verständnis, dass er leiden musste und am dritten Tage auferstehen musste. Und das war im Prinzip ihre Buße-Erfahrung. Eine Buße ist ein Sinneswandel, wo ich plötzlich neu denke. Ich verstehe plötzlich, was Gott getan hat und was es für mich bedeutet. Das ist irgendwo auch Buße und das führt zu einem veränderten Leben. Und das war genauso bei den Jüngern der Fall. Und dann verbreiteten sie die Botschaft von der Vergebung. Jesus ist gestorben, damit wir vergeben können, damit wir überhaupt mal wissen, mir hat Gott vergeben und ich kann auch anderen vergeben. Wie schön ist es, im Kreis der Gemeinde zu sein, unter Christen, wo Vergebung herrscht und wo nicht dieses, ich muss jetzt mit meiner Meinung unbedingt triumphieren und so weiter herrscht. Ja, das ist so schön, muss man sagen. Und diese Botschaft ist über die Apostel dann in die Welt gekommen und ist bei uns angekommen. Preis den Herrn. Okay, also ich habe noch ein paar Beispiele, wie sie triumphierten im Leiden, die Jünger, nämlich vor dem Hohen Rat, als sie fortgingen, Apostelgeschichte 5, 41, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Also sie freuten sich, sie fanden es toll, Jesus hatte es ihnen vorher schon gesagt in der Bergpredigt und sie konnten genau das erleben und da sagten sie sich, das war super. Ne? Also ja, ist vielleicht ein bisschen nicht so ganz einfach zu nehmen, aber so ist es. Ja. Oder Stephanus, ne? Er wurde gesteinigt, es war jetzt nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung, er musste leiden, sah schon das Leiden auf ihn zukommen und er triumphierte. Er sah den Himmel geöffnet und dann sagte er in Apostelgeschichte 67, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Die Vergebung, ja, war da und er hat die Vergebung ausgesprochen und er triumphierte im Leiden. Oder Paulus in Philipper 3, 10 und 11. Übrigens, falls jemand die Bibelstellen, falls sich jemand dafür interessiert, kann ich ihm auch das Skript schicken, weil ich jetzt so schnell durchgehe. Ja, danke fürs Verständnis. Dort heißt es, und der Paulus, der sehnte sich nach dem Leiden, weil er erkannte, dass in dem Leiden der Triumph war. Ja? Ihn möchte ich erkennen, Christus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Vers, Vers 49 und die Jünger triumphierten also im Leiden, durch das Leiden Jesu triumphierten sie. Und die Jünger, die ja eigentlich totale Versager waren, also im Lukas-Evangelium, in den anderen Evangelium, da lernen wir echt Versager kennen, ja, so richtig Versager wie wir, das ist schön. Und sie wurden plötzlich zu den Leuten, die die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben, die ja das ganze römische Reich erobert haben. Das ist also ganz erstaunlich, wie konnte das sein? Wie konnte es sein, dass die, die vorher Angst hatten und selbstherrlich waren, plötzlich voller Demut, Leidensmut und Verkündermut waren? Vers 49, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. 49 Tage später, nach diesem Sonntag, wo sie zusammen waren mit Jesus und er ihnen das Verständnis geöffnet hat, war dann Pfingsten. Und sie empfingen die Kraft aus der Höhe. Da kann man jetzt, theologisch gibt es viele Ideen darüber, was das bedeutet. Aber wir wissen, auf jeden Fall haben sie Kraft zum Verkünden und auch zum Leiden empfangen. Weil das haben sie dann erlebt. Das ist klar. Gut, ich komme zur Anwendung. Was hat das alles nun mit uns zu tun? Triumph durch Leiden. Vielleicht geht es uns so, dass wir leiden und irgendwie fühlen wir, dass wir nicht triumphieren. Ist das schlimm? Also ich denke, das ist selbstverständlich. Also Jesus hat triumphiert im Leiden, damit der Weg offen ist, dass auch seine Jünger und wir triumphieren können im Leiden. Aber das muss nicht so sein, dass wir jetzt alle große Helden sind. Gott braucht keine Helden. Er ist der Held. Und er ist auch gekommen, um die Leidenden zu trösten. Und er hat viel Erbarmen mit unseren Schwächen, wenn es bei uns nicht so klappt. Also wir wünschen uns natürlich, dass wir triumphieren im Leiden wie er und dass wir das verkörpern und dass wir das der Welt auch verkünden. Ja, nicht nur die Worte, sondern auch das Leben dazu. Aber wir wissen, dass wir auch oft versagen und es ist so schön, dass Jesus die Leidenden gerufen hat. Ja, mit Matthäus 11, 28 bis 30 heißt es ja, ganz bekannte Stelle. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr finden Ruhe für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus hat Erbarmen mit denen, die leiden und die vielleicht nicht den Triumph erleben. Und er schenkt aber auch den Triumph. Und der Triumph kommt auch irgendwo, indem wir ihn verstehen, durch das geöffnete Verständnis. Wir brauchen geöffnetes Verständnis für ihn. Ja, und das macht er auch. Und durch das Leiden öffnete er auch mein Verständnis zum Beispiel. Also ich kann mich erinnern, dass es lange gedauert hat, bis ich diese Dinge verstanden habe. Aber eine Zeit des Leidens hat mir geholfen, diese Sachen besser zu verstehen, dass er der ist, der maßgeblich ist, nicht ich. Vielleicht versuchen wir auch, das Leiden zu vermeiden. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, ja. Vielleicht geht es dir so, dass du das Leiden eher vermeidest, dass du gerne einen Bogen um das Leiden machst. Also es wäre jetzt nicht verwunderlich, weil genau so werden wir erzogen und sozusagen konfiguriert von der Welt um uns herum. Die Welt um uns herum ist eine Leidensvermeidungsgesellschaft sozusagen, ja. Aber Leiden kommt auch von Gott. Und Gott bewirkt durch Leiden vieles. Deswegen ist es nicht angebracht, das Leiden zu vermeiden. 2. Timotheus 3, 12. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Verfolgung ist vielleicht das ultimative Leiden, vielleicht das schönste Leiden. Also stell dir vor, du leidest nur wegen dir selber. Ne? Also ach, ich habe versagt, ich habe mich blamiert, ich habe Schmerzen, ich weiß ich nicht, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Und wenn du da deswegen leidest, ich glaube, Gott hat Erbarmen auch mit uns Leidenden, ja, die gegen uns selber leiden. Aber das ist doch eigentlich schöner, für ihn zu leiden, ja. Und die Jünger haben sich gefreut dabei, bei dem Leiden für ihn. Also wenn wir Leiden vermeiden, dann würde ich sagen, stärkt das die Kräfte der Verführung, stärkt das die Kräfte der Versuchung. Ich glaube, wir leben in einer Zeit und wir gehen auch in eine Zeit hinein, in der die Finsternis uns versucht und uns sagt, willst du den ganzen Wohlstand und die ganzen Vorrechte, die du hattest in der Vergangenheit behalten, dann mach doch ein paar Kompromisse. Wenn wir aber diese ganzen Vorrechte, ne, unsere Familien, unsere Häuser, unsere Karrieren, unser Urlaub und alles, was wir so aufgebaut haben, in dieser Zeit, wo das Leiden immer mehr aus der Welt herausgegangen ist, wenn wir das so als ganz wichtig erachten und wenn das unser Lebensinhalt ist, dann werden wir leicht versucht sein, einfach Kompromisse zu machen, einen kleinen Kompromiss nach dem anderen, die Welt und der Teufel, sie sind klug, das geht da nicht so von heute auf morgen, das heißt, du musst jetzt sofort Christus verneinen, sondern es geht ganz langsam, ja. Aber wenn wir Leiden vermeiden wollen, dann sind wir in Gefahr, dieser Versuchung zu erliegen. Und deswegen ist diese Botschaft Triumph durch Leiden hilfreich dabei, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir nicht dass wir nicht Angst haben vor dem Leiden. Diese Botschaft, das Evangelium, nimmt den Stachel der Versuchung. Dann kommt die Versuchung und wir können triumphieren in Christus. Und wenn ich das jetzt so sage, dann weiß ich genau, dass ich sehr angefochten bin. Deswegen, also ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber mit Gottes Hilfe, dann werden wir triumphieren. Dazu vielleicht noch eine Frage. Kommt denn das Leiden oder kommt die Verfolgung? Das ist, glaube ich, schon eine aktuelle Frage. Also wenn man sich das Zeitgeschehen anguckt und beobachtet, die meisten machen das nicht mehr, die meisten verstehen es auch nicht mehr, wollen es auch nicht mehr verstehen, weil es ganz schön komplex geworden ist. Das ist auch fast nicht verständlich. Und ich will nicht sagen, dass ich es verstehe. Aber wenn wir das Zeitgeschehen uns betrachten und die Bibel mit der Prophetie daneben legen und beides vergleichen, dann muss man schon sagen, dass es echt danach aussieht, dass das bald losgehen könnte mit dem Leiden der Verfolgung. Das kann auch noch 1000 Jahre dauern. Gott weiß es, wann es ist, ja. Aber es ist nicht so, dass das so weit vor uns wäre, also so weit weg von uns wäre. In der Vergangenheit, vor 40 Jahren, wäre das ein bisschen anmaßend gewesen, sowas zu sagen. Aber heute sieht das ganz danach aus. Aber wir brauchen keine Angst haben um die Dinge, die wir uns so als Besitzstand vielleicht erarbeitet haben, weil es geht um andere Dinge, es geht um das ewige Leben. Und wir brauchen auch nicht beten, lieber Gott, bitte lass das Leiden nicht kommen. Wir brauchen auch nicht das Leiden wegbeten. Wenn die nächste Sache kommt, wir wissen ja nicht, was dieses Jahr oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren kommt, und plötzlich kommt ein Leiden, keine Ahnung, was es ist, dann brauchen wir nicht unbedingt, wenn uns Gott das nicht so zeigt, das Leiden wegbeten. Weil es ist nämlich wahrscheinlich so, wenn diese Gesellschaft, diese antichristlich ausgerichtete Gesellschaft der Vergangenheit immer so weitergehen würde, und es würde immer so weitergehen, dann würde die Verführung so brutal zunehmen, ja, dass keiner mehr gerettet wäre, so ungefähr, wie es in der Bibel heißt. Aber Gott hat die Zeit auch verkürzt. Wir brauchen nicht beten, Leiden bleibt weg. Wir brauchen aber auch nicht beten, unser Leiden komme. Das brauchen wir auch nicht. Ja? Also wir brauchen jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt unbedingt das Leiden haben. Das Leiden kommt von ganz alleine. Die Verfolgung kommt von ganz alleine. Gott hat es gesagt, und wenn er es gesagt hat, dann wird das so kommen. Und mit dem Leiden und mit der Verfolgung kommt der Triumph. Und darauf können wir uns freuen. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Also Hass hat gesagt, Freude im Leiden, nein, das ist nichts für mich. Leiden überwinden, daran arbeiten, dass das Leiden aufhört, ist besser. Wie gesagt, das ist durchaus edel, wenn man so denkt als Mensch, weil keiner will leiden, aber das Leiden ist von Gott. Es muss so sein. Das Leiden ist die Antwort auf die Sünde. Und die Sünde hat Christus überwunden, aber sie ist immer noch da. Und wenn er wiederkommt zum zweiten Mal, wird er sie final überwinden. Ja? Hans Hass hatte recht, würde ich sagen, dass tatsächlich Christen es gegeben ist von Gott, dass sie im Leiden Freude haben. Eigentlich was Schönes, ja? Wenn du leidest und trotzdem Freude hast, Entschuldigung, dann ist das was Schönes. Aber er hatte Unrecht, indem er implizierte, ja, nur Freude im Leiden. Nein, das ist nicht so. Wir können auch den Genuss genießen, ja? Also wir können uns auch im Genuss freuen. Und ich glaube, wir können uns im Genuss besser freuen als die Welt. Die Welt, die wird so übersättigt mit dem Genuss, dass schon fast nichts mehr Genuss ist. Und wenn wir lernen, uns in Christus etwas zu beherrschen, dann können wir den Genuss viel besser genießen, weil er nicht so oft vorkommt. Ja? Und vor allem, wir haben auch die Freude nicht nur im Leiden oder am Genuss, sondern auch am ewigen Leben. Denn er hat uns das ewige Leben bewirkt und ewiges Leben ist uns gegeben von Gott. Und daran freuen wir uns auch. Wir haben also große Freude. Da hatte der Hans Hass nicht recht in dem, was er implizierte. Christen bejahen die Realität. Die Realität ist, dass auf dieser Erde Leiden ist. Die Menschen wollen das nicht wahrhaben. Da sind wir auch nicht die erste Generation, die jetzt versucht zu sagen, Leiden, das werden wir jetzt endlich überwinden. Ja, es gab auch andere. Ja, die Kommunisten, die haben vom Himmel auf Erden gesprochen. Das haben sie nicht geschafft. Das ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Die Nazis haben vom tausendjährigen Reich geredet. Ja, es war die Hölle. Ja, und heute haben wir Menschen, viele Menschen, die das Wesentliche in unserer Gesellschaft an Impulsen für die Zukunft geben. Sie wollen den Menschen immer mehr durch Maschinen und durch Technik zu einem Mischwesen machen, und das nennt sich Transhumanismus. Und sie glauben, dass sie dadurch ein gutes Werk für die Menschheit tun können. Es wird nicht funktionieren. Leiden ist da, Tod ist da, Hass ist da, diese Dinge sind da. Wir können sie nicht wegbringen. Wir können versuchen, dass wir sie in unserem Leben, dass wir durch Gottes Kraft in unserem Leben überwinden. Ja, aber wir werden diese Welt nicht verändern können. Und das müssen wir wissen. Ja, dann schließe ich jetzt mit dem letzten Bibelvers, der das nochmal unterstreicht. Wenn das Leiden kommt, dann kommt auch der Triumph. 2. Korinther 4, 17. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Unsere Nöte, unser Leiden, sie bewirken uns eine Herrlichkeit, das ewige Leben, was nie vergeht. Amen. Wir beten noch, können wir dazu aufstehen. Ja. Herr, danke, dass du gekommen bist, um uns reinen Wein einzuschenken, um uns nicht irgendeiner Illusion hinzugeben, ja, dass wir hier ja, nur im Genuss leben könnten und unseren Körper befriedigen könnten in allen Dingen, sondern du hast uns gezeigt, dass es notwendig war, dass einer für alle leidet und dass er durch dieses Leiden den Triumph bewirkt, das ewige Leben zu bewirken und zu verkünden. Danke, Vater, dass wir als Christen den anbeten, den Sohn Gottes, der für uns gelitten hat und auferstanden ist am dritten Tag. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns das in unseren Herzen verständlich machst, dass du auch uns das Verständnis öffnest, dass wir dieses dein Leiden nicht wegschieben oder ausblenden oder versuchen zu ignorieren, sondern dass wir verstehen, es hat dich viel gekostet und dass wir auch verstehen, dass du uns auch einiges zumutest, was uns was kostet und dass wir keine Angst davor haben, dass wir lernen, im Glauben an dich und dein Erlösungswerk immer besser zu verstehen, Herr, dass du auch im Leiden, wenn wir leiden müssen, triumphierst. Bitte hilf uns, Vater, und mach uns mutig und stark zu verkünden den Auftrag, den du uns gegeben hast, von dem leidenden und auferstandenen Christus. Dass wir das verkünden und dass wir uns nicht schämen, auch wenn diese Botschaft in diese Welt nicht so gut reinzupassen scheint. Aber danke, dass du diese Botschaft gegeben hast und dass wir frohen Mutes sie verkünden. Amen.